Guten Morgen miteinander. Schön, dass wir da sind zum dritten Teil. Ein Gott, der uns erhört. Dann sind wir doch gespannt, was wir heute zu dem Thema hören.
Eigentlich können wir ja die Predigt jetzt schon abschließen, oder? Wir haben es ja gerade gelesen, Gott hört immer zu, ist alles klar, können wir nach Hause gehen, oder? Wollen wir aber nicht. Es ist für mich heute Morgen auch eine Gebetserhörung von Gott, hier zu sein, so eine Predigt zu halten, ist, merke ich immer so irgendwie, das fordert einen echt heraus. Und gerade darin, in der Vorbereitung, jetzt hier zu sein, irgendwie denke ich, bin ich erleichtert, hey, Gott hat jetzt wieder super geholfen heute Morgen. Aber wie ist das denn bei dir, Seraina? Das haben wir ja gerade gesehen, so bei den Jugendlichen in der Webcam, ja, die kommen mit allen möglichen Fragen vor Gott, die sagen, ja, soll ich den Job jetzt da annehmen? Kannst du nicht mit dem Freund reden? Der hat mich verletzt. Vielleicht kannst du irgendwie ihm was geben. Wie erlebst denn du das, Seraina? Hört Gott Gebete? Was denkst du dazu?
Ich glaube, Gott erhört alle unsere Gebete. Aber ich glaube auch, er erhört sie nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, das ist öfter der Fall als das andere.
Konntest du dich da gerade in diesem Webcam-Video finden, irgendwie in einer Person? Hat die dich besonders angesprochen?
Also zwei haben mich wahrscheinlich recht angesprochen. Das ist der eine, der eben fragt, der Job, der in Aussicht ist, der wäre cool. Und ich bin auch auf Jobsuche, von dem her fühle ich mich gerade identifiziert mit dem. Und aber auch von dieser Jugendlichen, die einfach traurig ist und auf Gott und sagt, hey, du bist dass du noch so spät online bist, das ist cool. Und das hört sonst nicht viel zu, das kenne ich auch aus meinem Leben. Ja, das sind wahrscheinlich die zwei, die ich im Insta sagen könnte mich identifizieren.
Wenn du mit Gott redest, wie erlebst du das denn persönlich? Ist es auch so dieses Webcam-Feeling so, hallo Gott, hier bin ich, oh schön, dass du noch online bist?
Also für mich ist es klar mehr persönlicher. Also ich brauche nicht eine Kamera vorne dran, weil Gott sehe ich ja eh nicht. Es ist mehr so wie wirklich ein 1:1 Gespräch. Vielleicht ist man einmal in einer Gruppe und in der Gruppe mit ihm im Gespräch. Oder vielleicht eher, weil manchmal auch wie ein Telefon. Ja. Aber es ist sehr unterschiedlich und auch an unterschiedlichsten Orten. Es hat eine Zeit gehabt, wo ich Gott sehr gut oder fast am besten auf dem WC begegnet bin oder dann im Wald. Also, ja.
Wo hast du erlebt, dass Gott dich erhört hat? Kannst du uns da ein bisschen was erzählen?
Ja, da gibt es verschiedenste Beispiele, wo ich sicher erlebt habe, wo Gott mich erhört hat, ist, wo es mit dem Studium geklappt hat und wo ich konnte dann eben auf Kishona studieren. Dort war es auch für mich eine sehr schwierige Zeit im Vorfeld und das war so richtig cool gewesen. Und auch da, wo ich da angekommen bin, das ist für mich auch einfach Gottes Erhörung sein. Ja.
Jetzt gibt es aber auch vielleicht Zeiten, wo du, wie wir alle, auch schon erlebt hast, dass Gebete nicht erhört worden sind. Und wie gehst du damit um?
Eben, sie sind nicht unbedingt so erhört worden, wie man es gern hätte. Oder in dem Fall, man hat, das Leben geht einen Weg und man erlebt Sachen, die man nicht versteht, also zum Beispiel Jobsverlust, zum Beispiel Krankheiten, zum Beispiel, Krankheiten hatte ich in dem Sinne nicht gehabt, die mich verhindert haben, aber an einzelnen Anlässen bin ich auch schon krank gewesen und wo ich nachher nicht gewusst habe, warum, wo mich genervt hat, wo ich Gott gesagt habe, hey, du hast doch gewusst, ich hätte dort eine Verantwortung und ich hätte eine Aufgabe dort, wieso bin ich jetzt einfach gerade nicht dort? Ja, das sind so Momente, die nicht so einfach sind. Das sind Momente, wo man auch einfach mal darf, wie Psalmen von Gott klagen. Wo man einfach das Unverständnis ihm anwerfen. Und das habe ich gemacht. Das mache ich immer noch. Das mache ich bei gewissen Sachen immer wieder, weil ich brauche das. Einfach es nicht verstehen, es nicht realisieren. Warum? Wozu? Weil man sieht, eigentlich es sieht so aus für mich, der Bruchteil, den ich sehe, es kommt nur schlechter raus. Und das verstehe ich als Mensch nicht. Und einfach das vor ihn zu bringen, mit Freunden reden, darüber zu beten, aber auch dankbar sein, was Gott gemacht hat. Weil in den Psalmen kommt dann immer so schön am Schluss ein Lobpreis Gottes raus. Und einfach dankbar sein für das, was wir haben, oder für das, was ich habe, für das, was ich mit Gott schon heute erleben durfte. Eben der Blick von dem, was ich nicht erhört habe, mal auf das, was ich Gott erhört bekommen habe, wo er mich weitergebracht hat, wo er eine Möglichkeit mir gegeben hat, wo ich wirklich durfte, ja, erleben, dass er mich braucht und dass es ein Segen ist, das auch mal wieder vor Augen zu führen.
Vielen Dank. Der Rainer hat mich schon vorgewarnt, dass sie bei dem Thema selbst eine Predigt halten könnte. Vielen Dank für die ehrlichen und offenen Antworten, die du uns gerade gegeben hast. Und wir haben auch erlebt, gell, das ist ein Thema, was einer wirklich berührt, gerade so Situationen, wo man so selber so drin steckt und wo man in dem Moment Gott nicht versteht oder Gott nicht erlebt, ja? und nicht versteht, warum erhört Gott jetzt nicht mein Gebet. Er hat mir doch da vielleicht eine Begabung, eine Berufung ins Herz gelegt. Und warum kann ich das jetzt nicht leben? Warum gibt es da jetzt nicht den Raum oder den Platz gerade für mich? Wo geht es hin? Wir haben das auch bei den Jugendlichen erlebt. Ja? Dieses Fragen, diese Suche nach dem Leben, nach dem Sinn. Was soll ich tun, Herr? Wo hast du mich hingestellt? Was ist meine Aufgabe hier im Leben? Und als ich jetzt mich für den Input vorbereitet habe, habe ich mir so überlegt, ja, stimmt es denn eigentlich? Wir nehmen das als Christen so selbstverständlich hin, ja, und sagen, wir beten und Gott erhört. Und gleichzeitig sind wir hier in St. Gallen, in unserem Beruf, in einem oft nicht christlichen Umfeld, in einem säkularen Umfeld. Und die Leute, die hinterfragen uns gewaltig und sagen, ja, du betest und sagst, Herr, Gott erhört. Aber ist es denn wirklich so, dass Gott erhört? Ja? Die Psychologie sagt, das ist alles Autosuggestion, du bildest dir das ein, Gott hat noch niemand gesehen, wer weiß denn überhaupt, ob es Gott gibt? Und wir alle sind ja heute da so reingestellt in diese Situation, unser Umfeld fragt uns, ja, Gott erhört, ja, das könnte doch auch Zufall sein, oder? Das ist Schicksal, sagen viele Leute. Und ich erlebe das selber, wie ich herausgefordert bin in so einem Umfeld, wo ich manchmal selber ins Fragen komme. Ja, für mich ist das so klar, Gott erhört, aber ist es denn wirklich Gott, der mich da erhört? Und wir erleben manchmal selber, dass wir plötzlich Zweifel haben und anfragen. Ich kenne das gut auch, was Serena sagt. Situationen, wo du eigentlich aufgegeben hast innerlich, wo du nicht mehr hoffst, wo du keine Zukunft siehst, ja? und resigniert bist und denkst, jetzt habe ich alles probiert, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich schmeiße es einfach hin. Und dann erleben, dass Gott völlig unerwartet eingreift und hilft. Mich hat bei der Vorbereitung hier auf den Input ein Beispiel von einem Mann sehr berührt, das möchte ich euch mal gern kurz erzählen. Es war in den Anlagen einer belebten Stadt, ein Sprecher stand auf dem Sockel eines großen Denkmals. Er hatte eine ausgezeichnete Rednergabe und verstand es, die Leute zu überzeugen. Viele Männer und Frauen waren stehen geblieben und hörten ihm zu. Eindrücklich versuchte er zu beweisen, dass Gott nicht existiere und das Gebet unwirksam sei. Er schloss mit der Erklärung, dass er gern bereit wäre, über diese Frage mit einem der Zuhörer zu diskutieren, der sich dazu bereit fände. Was hätten wir gemacht in der Situation? da beim Vadian-Denkmal in St. Gallen steht einer und sagt, Gott gibt's doch gar nicht, ist doch alles nur Einbildung. Ihr Christen immer mit eurem Gott, ja, das kann man doch alles beweisen, dass Gott nicht gibt. Sogleich bahnte sich ein Mann den Weg zum Redner empor und sagte, ich nehme die Herausforderung an. Die Leute beeilten sich, diesem Verteidiger des Gebets Platz zu machen. Und im nächsten Augenblick befand auch er sich auf den Stufen des Denkmals gegenüber einer erwartungsvollen Menge. Er war von großer Gestalt und gut gekleidet, aber er war kein Redner und hatte nicht die imponierende und selbstbewusste Haltung seines Gegners. Einen Augenblick betrachtete er die vielen Gesichter, die ungeduldig darauf warteten, dass er die Diskussion eröffne. Schweißperlen standen auf seinem Gesicht, als er seine Rede begann. Liebe Freunde, rief er, ich bin überhaupt nicht gewohnt, hier öffentlich zu reden. Ich bin auch nicht mit der Absicht zu diesem Treffen gekommen, das Wort zu ergreifen, was auch immer dieser Herr sagen würde. Als er aber die Wirksamkeit des Gebetes leugnete und aufforderte, man solle ihm das Gegenteil beweisen, sah ich mich veranlasst, hierzu Stellung zu nehmen. Die Zuhörer klatschten Beifall zu dieser bescheidenen und freimütigen Einleitung. Er fuhr fort. Sie sehen einen Mann vor sich, der einst zu den Elendsten dieser Stadt zählte. Ich war ein Trinker, ein Spieler, einer, der seine Frau schlug, kurz ein Rohling. Meine Frau und mein Kind fürchteten sich, wenn sie meine Tritte hörten. Aber so schlecht und verdorben ich auch war, hatte meine Frau, ohne dass ich es wusste, seit Jahren für mich gebetet und auch mein Kind gelehrt, dasselbe für mich zu tun. Eines Abends kehrte ich unvorhergesehen etwas früher als sonst nach Hause zurück und zufällig nüchtern. Als ich die Tür öffnete, war meine Frau eben die Treppe hinaufgegangen, um die Kleine ins Bett zu legen. Ich verhielt mich ganz still und lauschte. Mein Kind betete für mich. Lieber Herr, errette meinen lieben Papa. Errette meinen lieben Papa, Herr. Lieber Herr Jesus, errette meinen lieben Papa. Und während es in seiner kindlichen, einfachen Sprache betete, hörte ich meine Frau mit einem Schluchzen in der Kehle sagen, Herr Jesus, antworte auf ihr Gebet. Sie wussten nicht, dass ich zuhörte. Lautlos verließ ich wieder das Haus. Was ich eben gehört hatte, hatte einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Das Gebet meines kleinen Töchterchens tönte noch in meinen Ohren. Lieber Herr Jesus, rette meinen lieben Papa. War ich denn noch lieb für das Kind? Ich weiß nicht, ob es jemals einen Kuss von mir bekommen hatte. Meine Kehle schnürte sich zu. Tränen füllten meine Augen und ich rief mit lauter Stimme, Herr, hilf mir, Herr, antworte auf das Gebet meines Kindes. Und er hat es getan. Wenn wir im Internet das Thema Gott erhört eingeben, dann finden wir wahnsinnig mega, mega viele Beweise oder Zeugnisse von Leuten, die das berichten können. Erfahrungen, die sie mit Gott gemacht haben, wo Gott ihr Gebet erhört. Und wenn wir uns selber fragen, heute Morgen, wo hat Gott mein Gebet erhört, dann können wir, wenn wir eine Weile überlegen, können wir auch ganz, ganz viele Situationen berichten, wo Gott uns erhört hat. Ich weiß nicht, vielleicht mag jemand gerade spontan was erzählen, was er gerade so, an was er gerade gedacht hat, was er uns vielleicht auch erzählen möchte, was ihm so gerade in den Sinn kommt, wenn jemand spontan noch was sagen möchte dazu. Keiner. Aber ich denke, jeder von uns, also allein wenn ihr jetzt heute Morgen überlegt, wo habe ich heute Morgen Gott erlebt und wo habe ich erlebt, dass er mich erhört hat. Es sind manchmal schon so die kleinen Dinge, mit welcher Haltung wir da rangehen. Sei es, dass ihr vor der Gemeinde noch einen Parkplatz gefunden habt, weil es zugeparkt war, aber heute Morgen war das ja eher nicht das Problem vielleicht. Menschen, Begegnungen, die Gott schenkt und so weiter. Komm mal auf die Folie. Viele Menschen haben mit dem Thema Probleme, weil sie Gott nicht sehen. Gott, der sich verborgen hält, heißt es in der Bibel. Sie sehen Gott nicht und deswegen glauben sie, dass es Gott nicht gibt oder dass Gott ihre Gebete erhören kann. Unsere Tochter, die Marie-Therese, hat mich auch schon ein paar Mal gefragt, ja, wo ist denn jetzt Gott? Ich sehe ihn doch gar nicht und wie kann Gott das machen, dass er Gebete erhört? Ich möchte mit euch einfach mal einen Moment durch die Bibel gehen und euch mal mit verschiedenen Situationen auf eine witzige Weise zeigen, wo Menschen in der Bibel erleben, dass Gott sie erhört, beziehungsweise dass er ihnen Kraft gibt. Und ich würde es jetzt gerne mal so machen, dass wenn ihr euch in diesem Cartoon wiederfindet, in dieser Aussage, die Menschen erleben in der Bibel. Die Bibel ist voller Gebetserhörungen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Dann, wenn ihr euch in so einer Aussage, in so einem Bibelvers, da steckt ja eine konkrete Person dahinter, die gemacht hat. Ja? Wenn ihr euch da drin wiederfindet, dann bitte ich euch um ein deutliches Zeichen, dass euch das angesprochen hat. Also es könnte zum Beispiel ein Nicken sein oder ein Ja oder ganz charismatisch Amen oder ich weiß nicht, ja. Nur mal so als Rückmeldung von euch, wo finde ich mich wieder? Ah, Gott gibt dem Müden Kraft. Ja, super. Nächste. Sieh dich nicht ängstlich nach Hilfe um, denn ich bin dein Gott. Wer hat das schon erlebt im Leben? Jawohl, fünf schüchterne Handzeichen. Nächste Folie. Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Amen. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zusammengehalten hat, sodass sie mir kein Leid antun konnten. Jawohl. Du bist mein Schutz. Amen. Engel sind Geister, die Gott als Helfer zu denen sendet, welche die Rettung erben werden. Konkret, wer hat erlebt, dass er vor einem Unfall bewahrt worden ist? Ja, viele von euch, ja. Mehrfach vielleicht schon. Ne? Wer aber auf den Herrn vertraut, den gibt er mit Gnade. Hast du Gnade schon erlebt, dass Gott dir Gnade geschenkt hat? Jawohl. Okay. Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Jawohl. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Wer glaubt, dass Gott seine Versprechen hält? Jawohl. Schön. Es gibt so viele Bibelverse, es geht in einem fort. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Gerade wenn es um die Finanzen geht. Vertrauen, oder, auf Gott. Ja, das ist immer so das Thema, oder, auch, ja. Unser Grundthema als Mensch ist das Thema Angst, denke ich mal, oder. Wir haben Angst, ganz tief in uns drin, aber wir haben einen, der ganz stark an unserer Seite ist. Wir haben als Christen die Chance, mit unserer Angst nicht allein zu sein. Wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, dass es keinen Menschen gibt, der keine Angst hat, außer Batman oder Superman. Aber da ist ja kein Mensch. Und gerade beim Thema Finanzen, nochmal zurück, da haben wir auch Angst, dass es für uns mal nicht langt in unserem Alltag. Wir haben Angst, dass es mal im Alter nicht langt. Ja. Und wir sind da innerlich oft in einem Kampf und sagen, ja, wie viel gebe ich jetzt ab, was kann ich davon weggeben, was brauche ich für mich, ja, dass es reicht. Wenn jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt. Amen, jawohl. Und der Nächste. Gott mag euch Gnade, das hat man schon, genau, Thema Gnade, jawohl. Machen wir gerade noch ein bisschen durch. Genau. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns nur vorstellen können. Ja, ja, ja. Stimmt, oder? Ja, genau. Und das ist, genau, Gott ist, bei Gott ist möglich, ja, er übersteigt unseren Horizont. Genau. So, und jetzt ist die Frage, wie können wir das denn jetzt vor der säkularen Welt erklären, vor der weltlichen Welt, vor nichtgläubigen Menschen, dass wir in unserem Gehirn eine Antenne haben, wo wir Gott begegnen können. Die Frage ist doch, wenn Gott uns erhört, wo begegnet er uns? Und da können wir sagen, das ist ein Stück weit bewiesen. Die Naturwissenschaft hat es nämlich erforscht. Es gab da einen Herrn Newberg in Amerika, der hat Versuche gemacht mit Menschen, die im Gebet sich so vertieft haben, dass sie dann, also er hat es die beobachtet sozusagen, die haben in seinem Labor gesessen, haben sich so vertieft ins Gebet, und wenn sie das Gefühl hatten, sie sind jetzt ganz, ganz tief mit Gott verbunden, dann haben sie an so einem, an so einer Schnur gezogen, und dann hat er mit seinem Team Aufnahmen gemacht. Zum einen hat er ihnen ein Kontrastmittel eingespritzt, dass man sehen konnte, welche Bereiche im Gehirn besonders durchblutet werden in der Situation, wenn ich mit Gott verbunden bin. Und er hat auch MRI gemacht, und er hat auch mit der speziellen Kamera Aufnahmen gemacht. Und der Newberg, der hat festgestellt, dass bei Menschen, die ganz vertieft sind in der Beziehung zu Gott, dass zunächst mal der Scheitellappen oben durchblutet ist, aber dann die Durchblutung wechselt zum Frontlappen hin. Und der Frontlappen, das ist das Organ im Gehirn, wo praktisch wir uns das Gefühl, was die Leute wahrgenommen haben, war so ein Einssein mit Gott, ein Verbundensein, einen tiefen Frieden. Und das ist dieses Organ, wo wir der Orientierung und Zeit verlieren in dem Moment. Also wenn der Scheitellappen, der ist für die Orientierung, das Räumliche zuständig, und dieser Frontlappen, der ist dafür dazu, dass man sich so also versenkt, ja, und in eine Tiefe hineinkommt. Und diese Zone, die war da besonders stark durchblutet, und das konnte man bei ganz vielen, mehreren Versuchen auch nachweisen. Und ich fand es einfach spannend, ja, wenn wir Gott begegnen im Gebet, wo, in welchem Areal von unserem Hirn findet das denn eigentlich statt? Wir sehen, Gott hat unterschiedliche Arten, uns zu begegnen in unserem Leben. Gerade meine nächste Zeile. Und jetzt möchte ich gern auch mal so dieser Frage nachgehen, wie macht es Gott eigentlich? Wir haben 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Wenn wir glauben, dass Gott unser Gebet erhört, wie kriegt er das auf die Reihe? Wer hat denn da eine Idee? Also wir sind ja so kleine menschliche Wesen gegenüber diesem großen Gott. Aber wie managt Gott das? Wer denn, was habt ihr denn da für eine Idee, wie Gott das macht? Danke. Die Multitasking, genau. Die Antwort ist Ewigkeit. Zeitlosigkeit. Physiker haben sich ja daraus gefunden, damit auch beschäftigt, mit der Relativitätstheorie, und dass die Relativitätstheorie stellt ja vieles in Frage. Bei der Relativitätstheorie können unterschiedliche Orte gleichzeitig belegt sein, auch es finden Krümmungen statt, dass Masse Krümmungen verursacht, dass Räumlichkeiten verändert werden. Und wenn man die Theorie anwendet auf das Gesamte, dann könnte man sagen, dass dieser schwarze Pfeil, der da so auf und abs hat, das bin ich als Mensch, oder, in meinem Leben. Und ich habe als Mensch, wie man hier sieht, so auch die Entscheidungsfreiheit. Ja, ich kann mich als Mensch entscheiden, ich habe einen freien Willen. Ich bin nicht festgelegt, dass ich genau so mich entscheiden muss, sondern du erlebst als Mensch, du bist frei in deiner Entscheidung. Und jetzt, Gott hat immer das Gesamtbild zu jeder Zeit. Wir sind von unserem Bewusstsein wie dieser grüne Stern da. Ja? Wir nehmen das Augenblickliche wahr. Und Gott ist derjenige, der in den materiellen Dingen, und das meine ich jetzt nicht Geld, sondern in alles, was Materie und Substanz hat, uns die Bedingungen anpasst. Ja, also wenn wir uns hier nach unten zum Beispiel entscheiden in unserem Leben, dann ist Gott derjenige, der praktisch diese rote Linie um uns herum zeichnet, sozusagen. Und er nutzt Umstände, dass wir praktisch, die uns beeinflussen. Ja, Gott ist derjenige, der die rote Linie um uns herum zeichnet und die Umstände so lenkt, dass wir in die richtige Richtung kommen. Und gleichzeitig haben wir den freien Willen. Und jetzt, wie ist das möglich? Also du kannst ja jetzt sagen, wenn ich jetzt um etwas konkret gebetet habe, wie ist es möglich, dass Gott das erhört? Er muss ja vielleicht dafür andere Menschen beeinflussen oder ihnen das irgendwie sagen. Er muss so viele Dinge managen drumherum. Und es geht eigentlich nur, und das sagt die Bibel auch, Gott ist ewig. Also bei Gott ist keine Zeit. Er Gott steht praktisch über der Zeit. Er sieht immer zugleich den Anfang und das Ende. Ja? Wenn wir gerade mal das Zitat da mal aufrufen. Schon im 11. Jahrhundert hat einer der berühmten Kirchenlehrer, Anselm von Canterbury, das auch so formuliert. Ja, du Gott bist weder gestern noch heute, sondern du stehst einfach hin außer aller Zeit. Gott hat immer das Gesamtbild vor Augen. Oder auch das nächste Zitat. Ihm, Gott, sind alle physikalischen Ereignisse und alle menschlichen Handlungen in einem ewigen Jetzt gegenwärtig. In diesem Sinne hat Gott das Universum nicht vor langer Zeit geschaffen, sondern er erschaffte es in diesem Augenblick und in jedem Augenblick. Und das sagt C.S. Lewis. Das gibt uns vielleicht so einen kleinen Einblick in die Perspektive Gottes. Ja, wir können natürlich als Mensch nie Gott ganz erfassen und so, aber wenn man der Frage nachgeht, wie kann Gott Gebete erhören, dann indem er immer das Gesamte sieht. Ja. Nächste Folie. Und das sind Erfahrungen in der Bibel, die Menschen sagen, jawohl, die Kraft von Gott, die wirkt, und zwar mit denen, wenn ich glaube an Gott, dann kann Gott auch in meinem Leben wirken. Dann nächstes. Genau. Wie ist es denn in Situationen, wo Gott einen nicht erhört? Die Seraina hat es ja auch angetönt vorhin, und wir alle haben die Erfahrung auch, dass wir manchmal in so tiefen Krisen drin stecken und wir so das Gefühl haben, Gott erhört uns nicht, oder vielleicht noch schlimmer, dass wir Zeiten haben in unserem Leben, wo wo wir gar nicht Gott wahrnehmen können, Gott in unserem Leben auch nicht spüren können, wo wir wie so das Gefühl haben, vielleicht Gott hat sich verabschiedet in unserem Leben, aber das ist unser persönliches Empfinden. Was kann uns in solchen Situationen helfen? Und da habe ich verschiedene Positionen dazu gefunden. Eine Position sagt uns, wir sollen unsere Gefühle, das, was wir empfinden, sind auf der einen Seite wichtig, sie sind ein Teil von uns, und gleichzeitig sind sie aber nicht, entsprechen sie nicht immer der Realität. Also mir kann helfen in so einer Situation, dass ich mir bewusst mache und sage, ich empfinde es jetzt gerade so, aber ich weiß aufgrund der Erfahrung von vielen, vielen, vielen Millionen, Milliarden Menschen, die gelebt haben vor mir, die jetzt leben, die nach mir leben werden, dass sie Gott erlebt haben. Warum soll ich Gott nicht auch erleben dürfen, auch wenn ich ihn gerade nicht spüre? Warum soll ich nicht auch darauf vertrauen dürfen, dass Gott mich erhört? Also ein Schritt ist, dass ich mir bewusst mache, auch das, was ich jetzt gerade empfinde, ich gebe mit meinem Empfinden vor Gott und sage, Herr, ich erlebe dich gar nicht, ich sehe da, ich spüre das überhaupt nicht, aber ich kann auf die anderen Glaubenden oder Menschen auch in meiner Gemeinde, Menschen, die mir nahe sind, die für mich glauben, die für mich vertrauen, die für mich beten, auf die kann ich mich stützen, auch selbst wenn ich nicht glauben kann. Und wir erleben das auch im Neuen Testament, die Stelle, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglaube. Wer hat das gesagt? Ja, genau. Herr, hilf meinem Unglauben. Also wir haben Situationen, wo wir selber uns schwerfällt auch zu glauben. Der zweite Schritt ist, wie gehe ich in einer Situation um, wo ich in einer Krise bin, wo Gott mich nicht, wo ich das Gefühl habe, Gott hört nicht meine Gebete. Der zweite Schritt ist, dass ich vertraue. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Der zweite Schritt ist, dass ich vertraue, dass Gott mir hilft. Und jetzt müsst ihr mir gerade helfen, jetzt fehlt mir gerade der Faden. Habt ihr eine Idee, was könnte ich noch sagen? Worauf könnte ich noch vertrauen? Was könnte mir noch helfen in der Situation? Gottes Wort, ja. Genau, ich habe euch, Geschwister, ja, genau. Ich habe euch auf dem Zettel, habe ich 10 Punkte auch abgedruckt, die mir helfen können, Gottes Stimme zu hören. Auf dem, ja, in der Mitte, auf dem Zettel. Ah, ich brauche keinen, ist gut. Ja, danke. Merci. Genau. Genau. Ich denke, ja, ist klar, vieles ist uns total bekannt, diese Türöffner. Wende dich an Gott, lies und forsche nach in der Bibel, sei ehrlich mit dir selber, vergib anderen, suche Gottes Willen, vertraue Gott, habe langen Atem, lass dich von Gott formen, bete im Namen und in der Vollmacht Jesu. Sei dankbar und freue dich an unserem Herrn. Genau. Ich habe es euch genau unten nochmal abgedruckt. Gott schenkt uns viele Zusagen. Ich werde dich nicht verlassen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und in Zeiten, wo Gott uns weit weg erscheint, können wir uns für Gottes Versprechen entscheiden. Wie David im Psalm 13,6, ich aber vertraue auf deine Liebe und juble darüber, dass du mich erretten wirst. Mit meinem Lied will ich dich loben, denn du hast mir Gutes getan. Unsere Perspektive wird sich verändern, wenn wir unsere Herzenseinstellung ändern. Gottes Zusage gilt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Halleluja. Ja. Ich möchte euch zum Schluss noch einen zweiten Videoclip zeigen. Der hat mich deswegen so angesprochen, weil ich mich ein Stück da drin wiedergefunden habe. Der spricht von unserem Christsein. und ermutigt uns, unser Christsein lebendiger, intensiver mit Gott noch zu leben. Den möchte ich euch gern noch zum Schluss zeigen.
In meiner Familie, da ging es schon viel um den Glauben. Also wir haben in der Bibel gelesen, gebetet, wir sind jeden Sonntag zum Gottesdienst gefahren und es hat mich auch alles angesprochen. Ich habe geglaubt. Es hat mich auch begeistert. Ein Gott, der mich liebt, ein Jesus, der rettet, ein Himmel, der auf mich wartet. Das habe ich geglaubt, darauf habe ich vertraut. Aber was das für mein Leben bedeutet, was ein Christ macht, wie ein Christ lebt, wie ein Christ sich fühlt, das habe ich erst herausgefunden mit der Zeit. Das war ein langer Prozess. Am Anfang bedeutete Christsein für mich, Regeln zu befolgen. Ich hatte so eine Liste von Dingen in meinem Kopf, die ein Christ einfach nicht tut. Und wenn ich die Liste so grob einhalte, dann bin ich Christ. Das Problem war nur, dass ich die Regeln immer weiter lockern musste. Zum Beispiel, ja, aus ein Christ darf nicht so viel Alkohol trinken, wurde dann ein Christ besäuft sich nicht und dann ein Christ besäuft sich nicht jedes Wochenende und dann ein Christ ist kein Alkoholiker. Und wenn ich dann zum Beispiel in der Bibel gelesen habe, sei kein Trinker, dann habe ich das halt immer so gebogen, dass es dann am Ende doch auf mich passte. Wenn du mich damals gekannt hättest, dann hättest du mich vielleicht als unfreundlichen, faulen, gemeinen Typen kennengelernt oder gesehen. Und mich mit Gott zu beschäftigen, das war mir oft lästig. Aber in meinen Augen war ich trotzdem noch ein ziemlich passabler Christ. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es so nicht weitergehen kann. Dass das auch nicht das Leben von einem Christ sein kann. Und dann habe ich Angst vor Gott bekommen. Und ich habe gedacht, was kann er schon mit mir anfangen? Warum sollte er an mir festhalten? Und in der Zeit habe ich dann die Bibel gelesen. Und in Psalm 20 habe ich folgenden Vers gelesen. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Hier in dem Psalm, da geht es um einen Mann, der todkrank ist und nur noch zu Gott schreien kann. Und so fühlte ich mich auch. Ich war so verdorben, da waren nicht nur ein paar kleine Fehler. Mein ganzer Charakter war vollkommen falsch. Und ich habe zu Gott geschrien, dass er mich heilt. Ich habe gemerkt, dass Gott ein Arzt ist, der mich heilen will. Und dass Jesus was mit meinem Leben vorhat. Und dass er deswegen gekommen ist und für mich gestorben ist. Und auferstanden ist, damit ich das Alte abstreifen kann und ein neues Leben leben kann. Und das war ein Leben, das ich leben wollte. Das war ein Leben, was Sinn gemacht hat für mich. Und in diesem neuen Leben, da richte ich mich jetzt nach Gott. Ich habe mal gedacht, ich müsste Gottes Regeln irgendwie lockern, um Spaß zu haben. Und dass ich was verpasse, wenn ich auf seine Gebote höre. Aber jetzt ist jeder Tag, den ich ohne Gott verbringe, für mich ein verlorener Tag. Und es ist jetzt nicht so, dass ich Gott nicht enttäusche oder dass ich nicht enttäuscht bin von mir, sondern dass Gott mich einfach nicht enttäuscht. Und dass ich immer zu ihm kommen kann und dass er mein Ziel ist, der mich nie im Stich lässt.